Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, vor 2 Wochen haben wir uns hier den aaronitischen, den priesterlichen Segen näher angesehen. Wir kennen ihn aus unseren Gottesdiensten als Schlusssegen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Dieser Segen war Gottes Auftrag an die Priester im Alten Testament, im alten Israel. Nun sind wir nicht das Volk Israel und ich bin kein Priester. Trotzdem nehmen wir diese Worte in Anspruch. Wie geht das? Ganz einfach, durch Jesus. Er nimmt uns in die Verheißungen des alten Bundes mit hinein. Er ist der große, hohe Priester, der uns segnet und uns zugleich zu Priestern macht, die selbst unmittelbar vor Gott stehen dürfen. Aber durch Jesus verändert sich noch mehr. Ich frage jetzt mal praktisch, ich habe hier einen Hall im Raum. Geht es Ihnen auch so, dass es für Sie in Ordnung? Für Sie ist in Ordnung. Gut, dann lassen wir es so. Also, der priesterliche, aaronitische Segen, wir hören ihn durch Jesus, der uns segnet. Aber durch Jesus verändert sich noch mehr. Dieser Segen löst sich vom Tempel, von seinem Opferdienst. Die Versöhnung von Mensch und Gott geschieht ja nun durch das, was Jesus bewirkt und schenkt. Gottes Segen geht sozusagen durch Jesus durch, nicht mehr nur zu Israel, sondern hin zur ganzen Welt, also auch zu uns jetzt hier in Gunzenhausen. Und so hören wir als Christen auch den aaronitischen Segen noch einmal neu. Der Herr segne dich und behüte dich. Und wir hören von Jesus, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Da ist vom Behüten und Bewahren die Rede, dass wir in Christus bewahrt bleiben. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Wo begegnet mir das Angesicht? Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, dieses Angesicht Gottes, das uns im Segen zugesprochen wird, entdecken wir auf dem Angesicht des menschgewordenen Gottessohns. Da ist Gott uns zugewandt. Da schaut er uns freundlich an. Und er sei dir gnädig. Na wo denn? Na klar, bei Jesus, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Da entdecken wir Gnade handgreiflich. Da entdecken wir, dass Gott ein Backofen voller Liebe und Gnade ist. Da wissen wir uns geliebt und gnädig angesehen. In Jesus und durch Jesus. Und der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Meinen Frieden, sagt Jesus, gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Es gibt also einen weltlich-irdischen Frieden. Da ist Jesus nicht unmittelbar, nicht primär dran beteiligt. Euer Herz erschrecke nicht. Also es gibt Gründe, Angst zu kriegen, sich zu fürchten. Aber in Jesus gibt es einen Frieden, der die Angstsituation dieser Welt überwindet. Oder Paulus, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also, der Segen, der alttestamentlich-priesterliche Segen durch Jesus, den großen Priester hindurch zu uns hin, verwandelt er ein Stück auch seine Gestalt. Der umfassende Friede, der ganz irdisch anfassbare Friede ist uns noch nicht verheißen. Der kommt erst dann, wenn Jesus wiederkommt und seine neue Welt baut. Aber bis dahin sind wir nicht friedlos, nicht segenslos unterwegs, sondern so, wie wir es gehört haben, in Christus mit ihm gemeinsam unterwegs und darin in seinen Frieden eingehüllt, von seiner Gnade umgeben. Sein Angesicht leuchtet über uns und darin werden wir behütet und bewahrt. Der Herr, der in dem Segen angerufen wird, der diesen Segen schenkt, der begegnet uns also ganz konkret im Herrn Jesus Christus. Und darum beugt sich der Jünger Thomas und spricht zu Jesus: Mein Herr und mein Gott. Das ist kein anderer Gott, aber er begegnet uns bei Jesus. So begegnet uns also der aaronitische Segen neu. Und darum mache ich zum Beispiel so, dass am Ende des Gottesdienstes, wenn wir diesen aaronitischen Segen in Anspruch nehmen und ich Ihnen das zuspreche, dass ich am Ende noch ein Kreuzeszeichen mache. Das ist jetzt nicht irgendwie heilige Magie oder sowas, dass da jetzt irgendwie mehr Power drin ist, als wenn ich es nur sprechen würde, sondern es ist ein Zeichen dafür, dass wir diesen alttestamentlich priesterlichen Segen jetzt durch Jesus, durch den Gekreuzigten für uns hören dürfen und darin dann auch in der, ich sag mal, neuen Gestalt hören. Ein Zeichen dafür, wir hören und sehen das durch Jesus. Letzte Woche hat Pfarrer Steinhilber uns da nochmal sehr breit mit hineingenommen in das, was es heißt, dass wir gesegnet sind mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Wenn wir Christen segnen, dann geschieht das immer in dieser Perspektive, von Jesus her und auf Jesus zu. Denn so leben wir ja auch in seiner Nachfolge. Wir gehen hinter ihm her und wir wissen, wir gehen auf ihn zu, auf seine Wiederkunft und die neue Welt Gottes. Ein Spezialfall dieses Segens begegnet uns nun bei der kirchlichen Trauung. Da wird ein Ehepaar aus Mann und Frau gesegnet. Und das wollen wir uns jetzt näher ansehen. Aber dabei gibt's gleich schon in den ersten christlichen Gemeinden ein Problem. Sollten Sie jemals das Gefühl haben, unsere Gemeindesituation heute ist schwierig, dann gebe ich Ihnen recht. Sollten Sie dabei das Gefühl haben, wie wäre es doch früher so schön gewesen, also Sie wissen die Fleischtöpfe in Ägypten oder in diesem Fall die Urgemeinde, ich kann nur sagen, es ist ein Irrtum. Die Urgemeinde strotzt vor Problemen und Nöten und da ist manchmal ein Hauen und Stechen auch bei diesem Thema. Denn es gibt in den ersten christlichen Gemeinden Menschen, die haben das mit der Auferstehung und dem neuen Leben, das Jesus schenkt, missverstanden. Sie meinen, nach der Auferstehung von Jesus gehören wir ja zu Jesus und darum ist sozusagen jetzt schon hier der Himmel auf Erden. Also wir leben jetzt schon in einer Art himmlischen Wirklichkeit. Und klar ist, im Himmel, da werden unsere geschlechtlichen Unterschiede keine Rolle mehr spielen. Sexualität, so wie wir sie unter irdischen Bedingungen kennen, wird es so nicht mehr geben. Jesus sagt, wir werden den Engeln gleich sein und die heiraten nicht und werden nicht verheiratet. Eine andere Wirklichkeit. Und so ist die Logik dieser Menschen, also wenn wir jetzt schon den Himmel auf Erden haben, dann ist klar, dann gebieten wir nicht zu heiraten. Hat Jesus ja so angekündigt. Ne, im Himmel gibt es keine Heirat mehr, jetzt ist so eine Art Himmel auf Erden, also keine Heiraten mehr. Und das jetzt nicht als freiwilliger Verzicht, so wie bei unseren Diakonissen, sondern als Gesetz für alle Christen. Ihr dürft nicht mehr heiraten. Und dagegen setzt Paulus in 1. Timotheus 4, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Ich finde, ein ganz wichtiger Satz für die Frage, die uns beschäftigt. Was Gott geschaffen hat, ist gut. Erstens, es ist nicht verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird, dem Schöpfer gegenüber. Es wird geheiligt, also in den Raum Gottes hineingestellt. Wie? Indem wir auf das Wort Gottes hören, was sagt Gott zu diesem Thema, indem wir es in unseren Alltag mitnehmen und im Gebet die Dinge, die uns beschäftigen, vor ihn tragen. Und genau das machen wir bei einer kirchlichen Trauung, wenn ein Mann und eine Frau, ein Ehepaar zu uns kommen. Vier Aspekte kennzeichnen einen solchen Gottesdienst. Ich habe mir mal die lateinischen Begriffe erlaubt, das Deutsche steht dabei, das Lateinische kann ich mir besser merken, das ist so schön griffig. Nehmen Sie es mir nicht übel. Also, vier Aspekte gehören zur kirchlichen Trauung. Die Prädikatio, die Verkündigung des Wortes Gottes. Das Wort Gottes muss rein und es ist dabei. Die Oratio, also das Gebet. Und zwar mit allen Facetten, mit Lob und Dank, mit Bitte und Fürbitte. Aber, das ist wichtig, zur kirchlichen Trauung gehört immer auch die Confessio. Das Glaubensbekenntnis der Eheleute. Das ist nie irgendwie nur so irgendwie Segen oder was, sondern es ist, wir hören aufs Wort Gottes, wir beten miteinander, wir bekennen unseren Glauben jetzt auch als Eheleute Und dann kommt die Benediktio, die Segnung, auch dazu, im kirchlichen Gottesdienst immer ganz feierlich mit Niederknien und Handauflegung, damit es dann auch erkennbar, sichtbar und spürbar wird. Wie durchzieht nun das Wort Gottes diesen feierlichen Gottesdienst, das zur Segnung führt? Es sind viele tolle Aspekte drin, die ich heute Morgen nicht entfalten kann. Es wird eh schon ein bisschen Schwarzbrot heute sein, von da aus müssen wir das andere Mal ein andermal besprechen. Nur diesen einen Gedanken. Alles, was Gott geschaffen hat, so beginnt der Apostel, ist gut. Was Gott geschaffen hat, ist gut. Nicht alles, was wir in der Welt vorfinden, ist gut, denn es spricht nicht mehr alles dem Schöpferwillen Gottes, muss man gleich mal einschränkend dazu sagen. Aber was Gott geschaffen hat, ist gut. Und dazu nun ganz konkret, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Also, den einen Menschen hat Gott geschaffen, aber es gibt ihn nicht als abstrakte Idee Mensch, sondern nur konkret in der Polarität von Mann und Frau. Gott hat die Unterschiede gleich mitgeschaffen. Diese Unterschiedlichkeit der beiden Geschlechter, die sich in jeder einzelnen Körperzelle zeigt, nicht nur an irgendwelchen äußeren Merkmalen, da kann man es leicht sehen, jede einzelne Körperzelle von uns sagt, das ist ein Mann oder eine Frau. Das ist eben also auch nicht nur Biologie, das ist Gottes Schöpfungswille, Gottes Schöpfungswerk. So hat er diese Welt und eben uns geschaffen. Aber zu dieser Unterschiedlichkeit gehört auch die Zusammengehörigkeit von Mann und Frau. Ja, nicht nur Zusammengehörigkeit, sondern die Ergänzungsstruktur. Das gilt ganz körperlich, denn nur so entsteht neues Leben. Das beschreibt uns der biblische Schöpfungsbericht dann so weiter. Also, die beiden, Mann und Frau, und Gott segnete sie, die beiden, und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über alle Tiere, die Gott geschaffen hat. Die werden jetzt aufgezählt. Zum Schöpfungsauftrag von Mann und Frau gehört also die Bereitschaft, sich an Gottes Schöpfungswerk zu beteiligen. Der Schöpfer Gott, der kreative Gott, legt ein Stück dieser Kreativität in seine Geschöpfe hinein. Wir dürfen beteiligt werden am Schöpfungswerk der Kreatürlichkeit Gottes und für Nachwuchs sorgen. Wenn es das nicht wäre, säßen wir jetzt nicht hier. Und darum wundert es nicht, wenn im Alten Testament Fruchtbarkeit in jeder Form als Ausweis für Gottes Segen beschrieben wird. Also egal, wo man hinlangt, ob es jetzt die Fruchtbarkeit des Feldes ist oder einer Familie, der Kindersegen oder eben auch der Reichtum, den Menschen auch erwerben können, ein Ausdruck von Gottes Segen. Allerdings, es stellt sich ja dann fast sofort die Frage ein, was ist denn, wenn Kinder ausbleiben, trotz echten Bemühens? Was ist, wenn Fruchtbarkeit fehlt in Feld und Land? Ist das dann eine Strafe Gottes? Gar ein Fluch? Wenn ich es richtig sehe, ja, es gibt diesen Zusammenhang an vielen Stellen im Alten Testament. Und das kann man ja auch gut verstehen, weil Gottes Handeln ganz eng mit dem irdischen Volk Israel verbunden ist. Dieses Volk, ganz irdisch, ist sein Volk in dieser Existenz. Und dann ist klar, nur wenn das Volk irdisch überlebt, ist auch Israel als Segensträger in der Welt. Und darum, mal wenigstens am Rande, gehört jetzt nicht zum Thema Segen, wer Israel angreift, greift Gott an. Das ist also nicht nur irgendein menschliches Problem von Krieg, sondern es ist sofort Angriff gegen Gott. Und dann ist die Verteidigung nicht nur menschengemachte Verteidigung, sondern ist dann eben auch ein Wirken Gottes. Also so ist die irdische Existenz Israels mit dem Wirken Gottes verknüpft. Bis hinein dann eben in die Frage nach Fruchtbarkeit in jeglicher Form. Und dann ist klar, Gottes Zuwendung wird am irdischen Volk Israel sichtbar. In vielen Kindern, einem großen Volk, in Landbesitz, in großen Herden. Ja, die haben gar keine Scheu, also so Besitzneid gibt es ja bei uns, ne? Den Reichen müssen wir mehr wegnehmen, damit die anderen was kriegen. In Israel, die können sich da hinstellen und sagen, guck mal, der hat so viel Herden und der hat so viel Schafe, da haben die überhaupt kein Problem zu sagen. Das ist ein Ausdruck von Gottes Segen, danke dafür. Aber schon im alten Israel wird sichtbar, so einfach ist die Sache dann doch nicht. Hiob und seine Freunde verstehen die Welt nicht mehr, als den guten Hiob ein Unglück nach dem anderen ereilt. Und sie verstehen es nicht, weil er doch ein Gerechter ist. Er ist doch ganz auf Gottes Seite. Da ist nicht erkennbar, dass der irgendwie ein besonders böser Sünder ist. Warum sterben ihm seine Kinder? Warum werden ihm seine Reichtümer weggenommen? Warum lacht ihn seine Frau aus und sagt, gib's doch deinen dummen Gott auf, der dich so jämmerlich hängen lässt? Kann doch wohl mit Segen nichts sein. Hat Gott sich von Hiob abgewandt? Ist sein Unglück eine Strafe Gottes für einen verborgenen Ungehorsam? Sie suchen irgendetwas. Und jetzt bewährt es sich, dass wir anfangs sagten, wir nehmen Gottes Segen durch Jesus entgegen. Und wir sehen bei Jesus die alte Gleichung, Segen und Reichtum sind Ausdruck der Nähe Gottes. Und dann entsprechend ist auch der Mangel, den ich empfinde, ein Ausdruck der Ferne Gottes und vielleicht von Fluch oder Strafe. Diese Gleichung stimmt nicht mehr. Als Jesus am Kreuz hing, als er das tiefste Leiden eines Menschen erdulden musste, hat er Gottes Willen erfüllt. Der Künstler, der dieses Kreuz gemacht hat, hat das versucht deutlich zu machen. Er hat ein Marterinstrument dahin gehängt. Also es ist zu nett eigentlich. Ja? Das Holz ist zu schön und zu glatt. Es ist ein Marterinstrument, wo man sagen muss, da kann ja nur der Fluch Gottes handgreiflich sein. Und zugleich hat er in der Mitte dieses Kreuz vergoldet. Um deutlich zu machen, hier ist die Nähe Gottes da. Gold als Symbol der Gegenwart Gottes. Mitten in diesem Fluchtod von Jesus. Und da ist klar, die alte Gleichung, mir geht's schlecht und Gott ist gegen mich und mir geht's gut und Gott ist für mich, die Gleichung stimmt nicht mehr. Als Jesus am Kreuz hing, als er das tiefste Leiden eines Menschen erdulden musste, hat er Gottes Willen erfüllt. Und wir dürfen in der Nachfolge dieses Jesus wissen, erstens, ja, Fruchtbarkeit ist ein Ausdruck von Gottes Güte und Gottes Segen. Ja, Kinder gehören dazu. Also, wer ein neugeborenes Kind anstaunt, kann sich nur mitfreuen und sagen, danke Herr. Und dazu gehören volle Scheunen und viele Güter. Wir dürfen sie als Segensgaben Gottes wahrnehmen. Aber als Hagar schwanger wurde und nicht ihre Chefin Sarah, wurde sie hochmütig. Sarah wiederum wurde neidisch und zornig auf die, die weit unter ihr stand und mehr gesegnet war als sie. Oder auch wieder Altes Testament, ein Bericht von einem Mann namens Elkanah, wenn Sie den Namen noch nie gehört haben, ist nicht schlimm. Der hatte nach damaligem Brauch zwei Frauen. Die eine, Peninna, hatte viele Kinder, also reich gesegnet. Die andere, Hanna, hatte nicht ein einziges. Und viele Jahre kränkte Peninna die kinderlose Hanna. Guck mal, wie gut es mir geht und guck mal, wie mies du da stehst. Und das alles jetzt noch fromm, bitteschön. Ja? Also nicht nur weltlich, viele Kinder, sondern ich bin gesegnet und du stehst auf der Schattenseite Gottes. Und Hanna wird richtig krank über diesen Demütigungen. Also auch erkennbarer Segen, den ich als Segen wahrnehmen kann, ist noch keine Garantie dafür, dass ein Leben nach Gottes Willen auch geführt wird. Also so einfach ist es auch im Alten Bund nicht. Und umgekehrt, wer solchen irdischen Segen nicht empfängt, ist noch lange kein von Gott Verlassener und Verlorener. Denn das Entscheidende im Leben ist nicht die Zahl der Kinder oder das Bankguthaben oder das Häusle, was ich gebaut habe oder was auch immer. Entscheidend ist die Frage, zu wem gehöre ich im Leben und im Sterben? Wenn ich zu Jesus gehöre, dann dann darf ich der Vollendung in Gottes Herrlichkeit entgegengehen. Da wird dann aller Mangel ausgefüllt sein. Da wird Gottes Segen dann rundum spürbar sein. Da wird es nichts mehr geben, was ich vermissen müsste. Bis dahin bin ich als Gotteskind reich beschenkt mit allem geistlichen Segen in Christus. Wir haben es letzte Woche uns vor Augen geführt. Ein wenig davon habe ich skizziert. Und darum ist dann auch diese alttestamentliche Segensverheißung, dieses Segenswort aus 1. Mose 1, dass die Verheißung auch der Fruchtbarkeit von Mann und Frau, sie ist in der kirchlichen Trauung eingebettet in das ganze Glaubensgeschehen eines Christen. Weitere Lesungen, wir haben eben aus Epheser 5 einiges gehört, weitere Lesungen aus der Heiligen Schrift, da geht es um das Miteinander in der Ehe, um die Heiligung des Ehealltags. Wie können wir als Christen so leben, wie es dem Willen Gottes entspricht, also als Gesegnete leben? Und es geht um die Einbettung in das Ganze der Gemeinde, also nicht nur dieses Paar, sondern hineingestellt in eine Gemeinde, die diesen Gottesdienst feiert. Und dann habe ich in einem Fürbittengebet folgenden Text gefunden, den ich auch selber schon öfter verwendet habe. Ich lese es Ihnen einmal vor. Kirchliche Trauung. Herr, wir bitten dich, mache ihr Haus, also das des Paares, das jetzt gerade getraut wird, mache ihr Haus zu deiner Wohnung. Also, dass du mit drin bist. Und hilft, dass die beiden darauf bedacht sein mögen, wie eins das andere mit sich in den Himmel bringe. Und wenn sie ihren Lebensweg im Glauben vollendet haben, dann führe sie zu deiner ewigen Herrlichkeit um Jesu Christi willen. Merken Sie, wie sich da der Blick weitet? Der Blick vom Segen der Fruchtbarkeit, die dazugehört. Über die Heiligung des Alltags, also wie können wir unser Leben Gott zur Verfügung stellen? Hin zum himmlischen Ziel unseres Lebens. Ja, die beiden, meistens sind es ja junge Leute, ja, die sind ja noch voller Lebenshunger und Lebensdurst und der Pfarrer redet von der himmlischen Herrlichkeit. Ja, ist ja noch kilometerweit entfernt und trotzdem macht dieses Gebet deutlich, Leute, ihr seid in der Vorbereitungsphase, ja, auf das größte Ziel eures Lebens. Nehmt es mit in den Blick. So wird ein Ehepaar gesegnet. Segen heißt, so hatten wir es ja beim aaronitischen Segen entdeckt, segnen heißt, den Namen Gottes auf Menschen legen. Und jetzt konkret auf ein Paar, das sich gegenseitig die lebenslängliche Ehe versprochen hat. Wir legen den Namen Gottes darauf. Und das heißt auch, Gott kommt mit in den Alltag. Ja, Gott kommt mit in die Nöte und Konflikte einer Ehe. In die glücklichen Stunden und die großen Feste. Das heißt Segen. Gott ist mit dabei. Und das hat Folgen. Wenn ich mich geliebt weiß, kann ich Liebe weitergeben. Wenn mir vergeben wird, muss ich nicht nachtragend sein. Wenn ich meine Fähigkeiten als Gaben Gottes entdecke, kann ich mit ihnen meinen Ehepartner bereichern. An diesem von Gott geschenkten und gesegneten Ort hat dann auch natürlich die Sexualität als Gabe Gottes ihren Platz. Übrigens hier und nicht auf dem Markt der sexuellen Möglichkeiten. Darin schenkt Gott dann auch Kinder. Als Geschenk, als Gabe. Nicht als Pflichtprogramm, nicht als Automat. Und auch darin ist Gottes Segen zu entdecken. Aber eben nicht nur und auch da nicht ungebrochen. Auch Kindersegen kann Kummer bereiten. Solange wir in dieser Welt leben, haben wir den Himmel noch nicht auf Erden, auch nicht in der besten Ehe. Aber es ist ein Ort des Segens, den Gott nach seinem guten Willen geordnet hat, an dem Mann und Frau sich auf schöpfungsgemäße Weise ergänzen und so auch zum Segen für andere werden. Und das alles aus Dankbarkeit dem Schöpfer gegenüber und zum Lob des Herrn, der uns auf vielfältige Weise segnet. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Amen. Wir nehmen uns einen Moment Zeit zum Gebet.